Am nächsten Morgen kam Irmi gut gelaunt ins Büro. Als sie an Seilers Zimmer vorbeiging, hörte sie ihn telefonieren.
»Aha«, sagte er.
Irmi streckte den Kopf durch die Tür.
»Aha«.
Seiler hatte die Stirn gerunzelt.
»Das ist nicht gut.«
»Ja, wir sind unterwegs.«
»Seiler?« Irmi sah ihn aufmunternd an.
»In Ohlstadt ist Eberer geworden.«
»Ja und?«
»Es ist einer tot worden.«
Einbrüche waren nicht Irmis Baustelle, Mord schon. Seilers Ankündigung eines Toten kitzelte in Irmi ein Lächeln hervor. Natürlich nicht, weil jemand ums Leben gekommen war, sondern weil sie sich in ihrem Beruf so wohl fühlte wie selten zuvor. Die Zäsur des letzten Sommers, den sie auf einer Alm als Hirtin und Sennerin verbracht hatte, hatte sie zurückgeführt an einen Platz, den sie schon fast verloren geglaubt hatte. Und all ihre schrulligen Mitarbeiter waren wie mit Glanzlack überzogen. Ein Raubmord also?
Der Mann war wohl daheim und ist dem Einbrecher dazwischengekommen.
Aha. Und woher wissen wir vom Toten?
Die Nachbarin hat ihren Hund gesucht. Sie ist zu dem Mann rüber, weil der Hund da öfter rumstromert. Und da war die Tür offen und sie hat den Hund bellen hören. Ist eine und da war dann der Tote.
Das heißt, ein Hund hat ihn angesabbert?
Das weiß ich nicht. Die Frau, die ihn gefunden hat, scheint einen Kollaps zu haben. Und bei uns angerufen haben die Sunnies.
Es gab schon seit Monaten eine Einbruchserie in der Region. Murnau, Hagen und Ohlstadt bildeten die Kernzone. Aber es gab auch Fälle in Penzberg und Bad Heilbrunn. Dort lebten saturierte Menschen mit Familienschmuck und dicken Autos. Und die ansässige Kunstschickeria hängte sich auch mal was Teureres an die Wand. Die Polizei ging von einer oder auch mehreren osteuropäischen Banden aus, die sehr planmäßig agierten. Bisher hatte man nie jemanden festnehmen können. Vor allem Sepp, der zusammen mit Kollegen aus Bad Tölz einer Soko-Einbruch zugeteilt worden war, hatte es sehr gewurmt, dass sie einfach nicht weiterkamen. Irmi und Sepp fuhren bei Seiler mit, während Kathi direkt zum Tatort kommen wollte, nachdem sie das Sofferl zur Fahrschule gebracht hatte. Das Haus, in das eingebrochen worden war, lag am Rand von Ohlstadt mit freiem Blick über die Felder. Vor der Tür stand ein Rettungswagen, in dem sich zwei Sanitäter um eine Frau kümmerten. »Servus«, sagte Irmi. »Schlimm?«
»Nein, die Dame hat nur einen etwas schwachen Kreislauf.«
»Okay.« Irmi sah sich um. »Da war ein Hund im Spiel, habe ich gehört.«
»Ja, der Mann, also der Gatte von der Frau hier, hat den Hund inzwischen heimgebracht. Ich habe ihm gesagt, er soll dort bleiben, weil die Polizei ihn sicher nachher aufsucht.«
»Danke, völlig korrekt. Wart ihr schon drin?«
»Ja, kurz. Mussten wir ja. Hätte ja noch leben können, der Mann.«
»Aber?«
»War mausetot. Keine Sorge, wir haben nichts angefasst.«
»Gut«, sagte Irmi und ging durchs Gartentor. Das Haus hatte rechtzeitig einen Eingang mit Windfang und einen kleinen Vorgarten, der mit weißen Steinen übersprenkelt war. Außerdem standen da ein paar merkwürdige Statuen. Was das Innere des Hauses bereithielt, war für Irmi mehr als überraschend. Durch einen kurzen Gang gelangte man hinein, dann öffnete sich links eine zweiflügelige Tür. Wände glänzten nun durch Abwesenheit, was dem Ganzen einen loftartigen Touch verlieh. Von irgendwoher kam sphärische Musik und Irmi meinte, einen dezenten Geruch nach Mango und Zitrone wahrzunehmen. Der Raum bestand zu gut zwei Dritteln aus einer Art Empore, auf der sich eine Couchlandschaft befand. An der Längswand der Empore standen säulenartige Podeste, die jedoch mehrheitlich leer waren. Da hatten die Diebe dann wohl die Statuetten oder was immer da gestanden hatte, eingesackt. Die kurze Seite wurde von einem gewaltigen Bücherregal dominiert. Der Hase war mit seinem Team gerade angekommen. Er grüßte kurz und gab leise Anweisungen. Irmi betrachtete den Toten. Ob er die paar Stufen von der Empore heruntergefallen war, ließ sich nicht sagen. In jedem Fall hatte er eine Kopfwunde und seine Augen blickten verdutzt ins Leere.
»Was ist das?« fragte der Hase und wies auf ein paar seltsame Spuren am weiß gekelkten Holzboden.
»Abdrücke vom Nachbar, Wuffi. Der hat ihn quasi gefunden.«
»Na toll.«
In diesem Moment trampelte Kathi herein. Wie fast immer in uralten Leinenturnschuhen, die eigentlich einen leisen Tritt hätten ermöglichen müssen. Aber Kathis Auftritte waren in mehrfacher Hinsicht laut.
»Servus! Was haben wir denn da?« rief sie.
»Einen Toten.«
»Das sehe ich auch. Wie lange liegt er da schon? Seit heute Nacht?«
»Eher schon etwas länger. Da möchte ich der Rechtsmedizin aber nicht vorgreifen. Allerdings sehe ich, dass er wahrscheinlich mit dem Butter da erschlagen wurde,« meinte der Hase.
»Zumindest ist Blut dran.«
Er hatte eine Figur in der behandschuhten Hand.
»Eine Bronze. Keine schöne Arbeit, wie ich finde. Grobe Gesichtszüge.«
Kathi schüttelte den Kopf. »Hat aber dazu gereicht, jemanden zu erschlagen.«
»In der Tat. Wahrscheinlich stand der Butter auf einer der Säulen.«
Der Hase zog die Nase hoch.
»Auf Dorisch gemacht. Natürlich kein Marmor.«
Irmi lachte auf.
»Im Klartext eher Möbelhausqualität.«
»Gut zusammengefasst«, erwiderte der Hase lächelnd.
»Mehr Schein als Sein. Protzig und auch noch sehr geschmacklos.«
»Stimmt«, kam es von Seiler.
»Auf den Säulen ist aber was gestanden, was den Einbrechern gefallen hat.«
Er überlegte.
»Da ist doch was gestanden.«
»Sicher«, sagte der Hase. »Das sieht man ja an den Umrissen. Das UV-Licht hat die Säulen gebleicht, also ist der Untergrund an den Stellen dunkler, wo etwas gestanden hat. Aber wenn das ähnlich minderwertige Objekte waren wie dieser Buddha, dann hat sich der Einbruch nicht gelohnt.«
»Vor allem hat sich das für den Mann da nicht gelohnt«, meinte Irmi und zeigte auf den Toten.